In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen Paul und ich über den greatest deal ever. Wie soll es anders sein? Wir sprechen über ProSieben Sat.1. Auf unserem IPO-Radar taucht heute Figma auf und wir sprechen über die größte KI-Übernahme in Europa. Und zwar wurde das Startup Cognigy aus Düsseldorf vom US-Konzern NICE für 955 Millionen Dollar übernommen. Viel Spaß beim Zuhören.
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer: Dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Deals Crunch. Paul, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich dich noch erwische.
Wie geht's dir? Wo hören wir dich, Paul?
Ich bin noch in Berlin, plane jetzt aber so ein bisschen auch die Sommermonate und glaube, ich werde ein bisschen unterwegs sein. Ein bisschen in Frankreich, ein bisschen in München und Umland, werde aber natürlich nicht aufhören zu arbeiten.
So wie sich das natürlich gehört als CEO und Co-Founder. Sehr gut. Nee, du sprichst es auch an. Direkt mal Sad News vorweg für alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wird eine kleine Sommerpause geben, denn auch ich werde in den Urlaub fahren und wir hören uns dann das nächste Mal am 28. August. Das ist dann der Donnerstag Ende kommenden Monats.
Man muss fairerweise sagen, es ist nicht nur, weil du Urlaub machst, sondern weil wir auch in der Deals Crunch Redaktion merken, so die ganz krasse Dichte an Deals gibt es jetzt gerade nicht mit einzelnen Ausnahmen. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen Ruhe. Wir merken es auch bei Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, Banken und anderen, die jetzt mal entspannte sechs Wochen erstmal.
Spannendes halbes Jahr Sommerurlaub.
Schon, genau, nein, aber sechs Wochen schon angekündigt haben, dass die Antworten etwas länger brauchen. Das heißt, ja, also. Ja, das Thema ist auf jeden Fall klar, das ist jetzt Sommerpause bei vielen.
Paul, dann eine Sache, über die müssen wir natürlich sprechen. Greatest Deal ever. Ich habe natürlich bei der Tagesschau-Meldung direkt an unsere Kooperation gedacht zwischen Morning Crunch und Now.
Ja.
Sie war es leider nicht. Ich habe mich gewundert, dass Susanne Daubner das nicht vorgelesen hat, sondern es geht um den Deal der Europäischen Union mit der US&A.
So ist es. Es geht um einen Deal zwischen Ursula von der Leyen und Donald J. Trump. Und zwar um Zölle.
Genau, genau. Es ist ja, ich habe es mir am Sonntag dann in der Tagesschau angeguckt und fand es dann immer super, dass es dann irgendwie am Anfang sehr viel wohl um das Golfhotel ging, in dem das Ganze stattgefunden hat. Der beste und größte Ballsaal, den jemals ein Hotel gesehen hat, wurde gebaut. Und dann wurde über ganz viele Milliarden Euro gesprochen und Dollar.
So ist es, genau. Und was das ganze Ergebnis anbelangt, gibt es die einen, die sagen super, die anderen sagen Katastrophe. Wir können es ja einmal in den wenigen Sekunden, die wir haben hier für Public Markets einmal kurz zusammenfassen. Im Grunde statt des ursprünglich geplanten 30% Basiszolls auf alles, was aus der EU in die USA exportiert wird, sind wir jetzt bei 15% gelandet bei den allermeisten Gegenständen und Exporten in die USA aus Europa. Ausnahme sind tatsächlich die Autoimporte. Die waren zuvor mit 2,5 verzollt. Die sind bei denen ist tatsächlich jetzt noch die Diskussion, wie es aussieht. Wir zeichnen auf hier am Dienstag, dem 29. Juli. Und bei Aluminium, da bleibt, und Stahl, da bleibt der Zollsatz bei 50%. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe so kleinerer Unterkategorien, Halbleiter, Agrarprodukte und so weiter, die dann nochmal Sonderkonditionen haben.
Ja, ich glaube, was halt auch nochmal hervorzuheben ist, ist ja dann quasi irgendwie der Second Deal, wenn es dann um Energieversorgung geht. Hilf mir mal ganz, waren 750 oder 700 Milliarden? Irgendwas in der Richtung waren es, ne?
Ich habe 700 Milliarden im Kopf, was die den europäischen Energieverbrauch übersteigt jährlich. soweit ich das richtig verstanden habe, die Zahlen. Genau, und die Idee ist eben, dass wir jetzt, also Europa jetzt im Gegenzug dafür ganz viel Energie aus den USA importieren soll.
Damit endlich die Windräder abgerissen werden können. Zitat Alice Weidel und Donald Trump, muss man an der Stelle sagen.
Genau, die Mahnmäler der Schande oder sowas.
Genau, genau.
Ja. Liebe Grüße, aber genau. Quatsch, aber genau, also die Frage ist natürlich, wie sinnvoll das ist, Energie aus den USA zu importieren, die in Europa, gerade in Skandinavien und anderswo relativ günstig produziert wird, auch in Deutschland. Mhm. So ein bisschen, ja, die Frage, wie realistisch das ist. Ich glaube, für Ursula von der Leyen war es wichtig, jetzt mal ein positives Signal im Sinne von, wir können Deals machen, zu senden, sowohl in die USA als auch nach Europa. Ich glaube, sie hat es aber auch strategisch getimt, mitten in der Sommerpause in Brüssel, damit es dann ja, erstmal sagt, bevor man dann in größeren Runden drüber spricht. Also ja, ganz genau. Ruhmreich ist das auch nicht. Ja.
Nee, genau, da wollte ich auch gerade mal quasi den Aufruf starten. Also schreibt uns doch gerne mal, wie ihr den Deal jetzt wahrgenommen habt, beziehungsweise wir werden es jetzt natürlich auch weiter verfolgen, auch wenn wir an irgendeinem Strand in Europa liegen, welche Zölle da jetzt irgendwie wie umgesetzt werden, und wahrscheinlich sieht die Welt Ende August auch schon wieder ganz anders aus. Aber schreibt uns auch doch gerne mal eure Einschätzung, wie ihr das wahrgenommen habt, wer da jetzt als Gewinner rausgegangen ist, wer da jetzt als Verlierer rausgegangen ist. Ich habe so und so gehört, Tendenz aber eher so Richtung USA als Gewinner.
Ja, und Stichwort meldet euch. Es, falls einer von euch im Lotto getippt hat und die Zahlen 6, 7, 17, 28, 37 und 42, alles ohne Gewähr,
sehr gut,
getippt hatte, gerne melden. Es geht um einen Gewinn von über 1 Million Euro, der nicht eingelöst wurde, beziehungsweise also der Gewinner hat sich oder die Gewinnerin hat sich noch nicht gemeldet. Da helfen wir gerne aus, wenn ihr das bei uns hört. Wir freuen uns dann natürlich über einen 10% Anteil oder so, aber ja, meldet euch. Das Geld wird nicht schöner.
So sieht es aus. So sieht es aus. Paul, gehen wir ins Bigger Picture rein. Und zwar sprechen wir über Medien und wir sprechen über Berlusconi.
So ist es. Es geht es geht um ProSieben, Sat.1, das Medienimperium, was da im schönen Rheinland sitzt. Und also ProSieben ist allen bekannt. Die Gesellschaftsstruktur von ProSieben ist etwas komplex. Es gibt.
Aber ProSieben sitzt auch in Unterföhring.
Und ich war bei RTL. Entschuldigung.
Ja, ist ja nicht schlimm. Also ich meine, wir haben letztes Mal über Sky und RTL gesprochen.
Richtig.
Deswegen ist es dir da auf jeden Fall nachgesehen. Aber genau, die ProSieben Sat.1-Gruppe sitzt ein bisschen außerhalb, nördlich von München in Unterföhring.
So ist es, mein Fehler, aber gut, dass wir ja sofort reagieren. Ich habe jetzt tatsächlich, RTL sitzt natürlich in Köln und ich habe die beiden ganz unfairerweise, weil sie natürlich ein ganz, ganz, ganz anderes Programm machen,
genau,
gleichgesetzt.
Die Frage, wer sich jetzt ärgern, ne?
Genau, also da können wir jetzt abtauchen. Ich habe früher mal beides geguckt, ich muss ehrlich gestehen, dass ich beides schon sehr lange nicht mehr geschaut habe.
Ja, ist ja auch vollkommen okay. Aber es geht genau um den Bieterkampf um ProSieben Sat.1. Und da mischt die Familie Berlusconi mit.
So ist es, genau. Und zwar nicht nur freundlich, sondern auch mit immer wieder dem Drängen, also über einen Investment-Vehikel, Media for Europe, soll da im Idealfall eine Sperrminorität und dann langfristig auch eine Mehrheit übernommen werden. Das finden die Aktionäre von ProSieben Sat.1, der Aufsichtsrat, der Vorstand und so alles gar nicht so toll und eben auch nicht die Bundesregierung, die sich jetzt eingestaltet hat in Form des Kulturstaatsministers Weimar, der auf die Berlusconi-Seite, muss man ja inzwischen sagen, gebeten hat, doch mal vorbeizukommen auf einen Café in Berlin. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie das da weitergeht, das ist politisch natürlich, weil ProSieben Sat.1 ja schon auch in Deutschland eine Marktmacht hat, ob man das jetzt gut findet oder schlecht. Und da ist dann die Frage, inwieweit man wirklich will, dass das jetzt ausländischen Aktionären gehört. Und ja, die Frage, was sie damit vorhaben.
Genau, und die wichtigste Frage von allen, die habt ihr ja auch schon gestellt im Newsletter, was passiert mit den Verträgen von Joko und Klaas, wenn es da zu einer Übernahme gehen sollte, ob sie Italienisch lernen müssen, das werden wir vielleicht nach der Sommerpause rausfinden.
So ist es. So ist es.
Gehen wir weiter Richtung Amerika, und zwar auf unserem IPO-Radar steht, ich würde sagen, mal wieder, ich glaube, das hatten wir schon mal,
ja.
Figma. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ging es ja, glaube ich, darum, ob es eine Übernahme durch Adobe geben kann. Die ist nicht zustande gekommen. Genau. Und nun sagt Figma, ist ein Design-Tool für alle, die noch nie davon gehört haben. Dem kann man wunderbar Mockups erstellen, sowohl für App, für Web, als auch für andere Geschichten, vor einem IPO.
Genau so ist es, und es geht um ganz schön viel Geld, und zwar einer angepeilten Bewertung von 18,8 Milliarden US-Dollar. Mhm. Genau, das ist höher als noch vor ein paar Monaten die Rede davon war. Und genau, so ein bisschen ist natürlich die Hoffnung, jetzt dieses Late-Stage-Tech, diese Late-Stage-Tech-Welle zu reiten. Das heißt, wirklich etablierte Anbieter, bei denen auch der Hebel für KI natürlich groß ist, weil man wahnsinnig hohe Umsätze im Vergleich zu jetzt Neugründungen und so schon hat. Ja, das heißt, wenn man da auf der Bottomline ein bisschen nachhilft, ist da, glaube ich, die ganze Menge möglich. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke, zu sagen, ja, es könnte ein Erfolgsgarant werden, dass so ein Unternehmen schon so viel Bestandskunden hat und jetzt eben mit KI auch nochmal mehr hebeln kann. Das ist, glaube ich, der Gedanke.
Ja, absolut. Werden wir beobachten, ob der IPO stattfindet oder eventuell wieder verschoben wird. Wir bleiben dran und gehen zum Deep Dive. Und ich glaube, für so eine Abschlussfolge kurz vor der Sommerpause ist doch die größte KI-Übernahme in Europa das richtige Pflaster.
So ist es, genau. Und auch eine schöne Message nach Düsseldorf. Und zwar geht es um Cognigy. Ich habe extra noch die Videos von der Firma vorhin geschaut, um zu wissen, wie man das genau auch ausspricht, dass ich hier keinen Fehler mache. Und genau, Cognigy wird von NICE, einem US-Konzern, übernommen. Und genau, das ist ein, wie du schon angedeutet hast, einer der größten Deals im Tech-Bereich sowieso in Europa, aber auch der größte jetzt der nahen Vergangenheit mit Blick auf KI. Mhm. Und herzlichen Glückwunsch erstmal an alle Beteiligten, aber wir steigen natürlich ein bisschen tiefer ein und schauen mal, was dahinter steht.
Genau, du hast es gesagt, also wir reden hier von 955 Millionen Dollar, was auch in der Welt kein Pappenstiel ist, nee. was da jetzt quasi fließt, und bevor alle Leute sagen, okay, Cognigy hört sich ja super innovativ an, was machen die Freunde aus Düsseldorf, denn Cognigy gibt's seit 2016 erst und ist einer der führenden Anbieter für KI-Lösungen im Kundenservice. Bedeutet, wenn ihr, ich glaube, es war wohl wahrscheinlich noch nie passiert, Probleme hattet mit der Lufthansa, weil irgendwelche Verspätungen angefallen sind, dann habt ihr eventuell mit einem KI-Bot von Cognigy geschrieben.
Ja, oder wenn ihr natürlich aus eurer S-Klasse ausgestiegen seid und euch ausgeschlossen hattet, auch bei Mercedes-Benz gab's Cognigy-Lösung.
Ja, ich glaube, das kann man dann schon gut sagen. Also wer seit 2016 gegründet, also nicht mal 10 Jahre sozusagen am Markt, haben da namhafte Kunden und somit dann auch Interessenten auf den Plan gerufen, die dann jetzt zugeschlagen haben.
So ist es, genau. Und vielleicht schauen wir mal in die Zahlen rein, also in die finanziellen Kennzahlen. Für 2024 steht der Umsatz bei 37,5 Millionen Dollar. Das ist viel Geld, aber es ist keine Wahnsinnszahl. Ja, es ist aber, und das ist das Entscheidende, deutlich mehr als im Jahr zuvor. Da waren es nämlich noch 17,5 Millionen. Das heißt, ein ordentlicher Anstieg.
Ja, bedeutet so einen entspannten Multiple von 25, ne, auf den Umsatz. Also
genau.
37 Millionen Dollar war der Umsatz 2024, Kaufpreis 955. Genau. 25x ist ehrlicherweise, muss man auch sagen, für KI-Welt auch schon sportlich.
Yes, und man muss dazu sagen, es ist 25x auf den Umsatz, nicht auf den Gewinn.
Genau.
Das ist natürlich nochmal ein kleiner Unterschied. Ja, aber wie du schon sagst, auch da, selbst da, 25er Multiple ist schon verrückt. Man redet immer so von, ja, aus meiner Welt, kommt es aus der Medienwelt, da sind es dann mal 5 bis 10 als Multiple. Und dann hast du Sektoren, Software as a Service, da sind es mal 15, wenn es hochkommt, ja, 12 bis 15. Und 25 ist schon, da ist schon ein kleiner Markup für KI drauf. Das ist auf jeden Fall auch in dem ganzen großen Kontext dieses KI-Hypes gerade zu lesen.
Ja, und warum covern wir es nicht nur zum einen, um Glückwünsche nach Düsseldorf zu schicken, sondern auch an den Private Equity Investor, der sich auch über diesen 25x Multiple auf den Umsatz freut. Und zwar ist das Eurasio, verkauft seinen Anteil in dem Rahmen mit dieser Übernahme. Und da kann man auch gratulieren, dass an der Stelle da frühzeitig investiert wurde und die Transaktion so über die Bühne gelaufen ist.
Absolut. Und vielleicht das Spannende auch da ist, dass es ein Private Equity ist, wie du gerade schon gesagt hast.
Richtig.
Also kein Venture Capital Fonds, sondern dass da schon frühzeitig jemand aus der PE-Welt draufgeschaut hat und gesagt hat, hey, also wiederkehrende Umsätze, Recurring Revenue, Zukunftsmodell, langfristiges Modell, Kundenservice wird es immer wieder geben und immer wieder benötigt werden. Genau, und wahrscheinlich damals noch relativ attraktive Einstiegspreise, weil es vielleicht vor 5 oder 10 Jahren auch noch nicht das sexy AI-Business war, das es heute ist. Das heißt, in der Hinsicht spannend, dass da die Aktionärsstruktur so ist. Wir wissen nicht genau, wie die Aktionärsstruktur ist. Wir wissen jetzt nicht, wie viel Prozente wer hält. Den ganzen Cap-Table kennen wir jetzt ja noch nicht. Und genau, aber ist natürlich trotzdem, wie du sagst, für Eurasio ein schöner Cash-in und eine schöne Bestätigung, dass man richtig lag, auf jeden Fall.
Ja. Paula, lass doch mal über Nice reden. Was ist denn überhaupt das, was haben die sich denn dabei gedacht, jetzt hier knapp eine Milliarde Dollar in die Hand zu nehmen und zu kaufen?
Sehr gute Frage. Also, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was macht denn Cognigy genau? Also Cognigy bietet ja im Gegensatz zu vielleicht dem klassischen Kundenservice, wie wir ihn kennen, KI-Lösungen an, sowohl für Text als auch für Schrift, als auch für Audio. Das heißt, du kannst da anrufen, kriegst Antworten, du kannst dort hinschreiben und bekommst da Antworten und das Ganze eben KI-gehebelt aus dem europäischen Markt heraus und das Ganze dann dementsprechend auch DSGVO-Konzern konform. Und Nice ist schon darauf spezialisiert, Unternehmen zu helfen, also auf diesem ganzen Kundenservice-Segment aus den USA heraus. Und für die ist das natürlich ein super Weg rein in die europäische Welt. Das heißt, auch da macht es mehr Sinn, jetzt ein bestehendes, funktionierendes Unternehmen zu kaufen, als jetzt als jetzt selbst in den Markt einzudrängen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund zu Nice. Können wir auch noch ein, zwei Sätze sagen. Also Nice ist börsengelistet, sitzt in den USA, ist eigentlich ein israelisches Unternehmen, das es schon seit Jahren gibt, also seit 1986, und ist aber eigentlich darauf schon immer spezialisiert gewesen, künstliche Intelligenz zu bauen. Das war anfangs dann, wie das halt war, vor 20, 30 Jahren, alles noch sehr akademisch, ist aber in den letzten Jahren immer natürlich immer weiter angezogen und inzwischen bauen die sehr viele Chatbots, Kundenservice-Lösungen, also genau das auch, was Cognigy jetzt macht.
Ja, also wirklich eine M&A-Transaktion, wie sie im Buche steht, genauso wie du sagst. Hinsichtlich Struktur ist zumindest, also wenn wir über solche Deep Dives sprechen, wird es ja immer gesagt, es bleibt erstmal so erhalten, als auch als eigenständiges Unternehmen und dass weiterhin Innovationen von dort aus natürlich selbstständig getrieben werden. Aber du sagst es natürlich, es ist für Nice natürlich einfach eine Sperrangel, weit offene Tür nun in den europäischen Markt einzutreten, die sie sich jetzt etwas kosten lassen haben. Aber das ist natürlich dann ganz klar das Ziel und zumindest die bisher kommunizierte Struktur, die sich dann auch immer wieder ändern könnte.
Absolut richtig. Man muss aber fairerweise sagen, weil wir über diese eine Milliarde knapp jetzt reden, das ist für Nice schon auch viel Geld. Ne? Mhm. Also wir reden jetzt 2024 bei Nice von einem Umsatz von ist knapp 10 Milliarden. Das heißt, dass da sind, spielt die 1 Milliarde schon eine Rolle. Ja, also das ist schon eine ganze Menge Geld.
Nicht so wie bei Bertelsmann RTL bei der 1 Milliarde für Sky. Die war.
Ja. Ja, bei Bertelsmann ist das alles Pennies. Das ist,
genau.
Quatsch. Aber ja.
Ich meine, wir müssen es erwähnen, woran könnte es noch scheitern? Es sind natürlich immer noch die regulatorischen Dinge, die da noch schief gehen könnten. Aber ehrlicherweise sollte das ja zumindest in dem Fall überschaubar sein. Oder wie ist da deine Einschätzung?
Ja, genau. Also die Frage ist natürlich immer wie immer USA und Europa. Das schauen wir uns beides an. Regulatorisch wird in den USA wahrscheinlich kein Risiko, großes bestehen zumindest. Weil es nicht den US-Markt wirklich betrifft. Für Europa auch da, also das Risiko, dass da jetzt ein Monopol entstehen würde, dazu kenne ich ehrlicherweise den Kundenservice-Markt nicht gut genug. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass es deutlich größere und auch noch eine ganze Reihe anderer Player da gibt. Auch da wird das, die werden sich das genauer anschauen, aber das wird jetzt kein gigantisches Projekt werden über Jahre, das dann nochmal aufgerollt wird, wie ja in anderen Fällen gerade es passiert, genau.
Da hast du recht und ich glaube, was halt spannend ist, und vor allem um den Deep Dive sozusagen abzuschließen, ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Signal in den europäischen KI-Markt.
So ist es, genau. Also für Europa ein tolles Signal. Ich glaube, gerade Deutschland hat ja jetzt auch in den letzten Monaten nochmal angezogen, was KI-Startups angeht. Es gibt ein paar, die sehr gut vorankommen, also zum Beispiel in Berlin sitzt Langdog, die jetzt gerade die 7 Millionen ARA überschritten haben, die Milliarden kommen noch, aber genau, 7 Millionen ARA, die haben das Jahr gestartet mit 1,4 Millionen, also das sind schon Wachstumszahlen, die sind beachtlich. Da gibt es noch andere, die gehen einen anderen Weg. Langfuse zum Beispiel, die sitzen auch in Berlin. Die arbeiten noch Open Source. Das heißt, die versuchen aktuell noch gar nicht so stark zu monetarisieren. Da gibt es eine ganze Menge. Die werden das sich alle anschauen, was da bei Cognigy passiert ist. Lesen natürlich alle auch fleißig Deals Crunch und AI Crunch, vermute ich. Das heißt, sie werden das mitbekommen. Ganz liebe Grüße. Für die ist das ein tolles Signal, aber es ist natürlich auch für französische Startups ein tolles Signal in dem Sektor und für alle, die mit KI in Deutschland und Europa bauen.
Das finde ich ein unfassbar gutes Schlusswort für den Deep Dive. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und zwar den Begriff der Woche. Heute mal so ein bisschen, mach erstmal die Basics, ne? Also
genau.
Neben den NAV, Net Asset Value, ist relativ simpel, ist der Kurswert eines Private Market Funds.
Genau. Willst du noch kurz erklären, wie der sich ergibt?
Das ist tatsächlich je nach Asset-Klasse ein bisschen unterschiedlich, wie der berechnet wird, aber jetzt ganz klassisch beim Private Equity ist es in dem Fall so, dass ganz simple BWL-KPIs genommen werden, zu schauen, wie steht gerade die Auftragslage, wie ist gerade der Umsatz des jeweiligen Unternehmens und dann schaut sich ein Asset Manager an, okay, wie sieht das aus für meine ganzen Companies, die ich gerade in dem Fonds habe, dann wird das ausgerechnet, wird das dann sozusagen bewertet, wird auch nochmal extern sozusagen meistens oder muss tatsächlich in gewissen Regulierungen, vor allem auch bei LTIF, so bewertet werden und dann wird wenn wir jetzt im LTIF-Rahmenwerk bleiben, wird das dann, muss es mindestens quartärlich dann veröffentlicht werden.
Absolut.
Dieser super spannend. Net Asset Value, genau.
Absolut spannend, vor allen Dingen, weil natürlich, du sagst es ergibt sich aus den Werten, die tatsächlich in dem Fonds liegen. Es ergibt sich nicht aus börsengehandelten, ich weiß es nicht, Kursen und ist dann durch natürlich auch nochmal anders zu interpretieren. Also
richtig, es ergibt sich, das ist ein guter Punkt, Paul, es ergibt sich nicht aus irgendwelchen gehypten Reddit-Foren.
So,
wie jetzt dieser Kurswert zustande kommt, das sind tatsächlich wirklich einfach ganz klassische BWL-KPIs. Ganz bodenständig, würde ich sagen.
So ist es, wie die Private Equity Industrie insgesamt natürlich.
Genau, absolut richtig. Wer tatsächlich auch mal so ein bisschen die Frage, wie viele Privatjets zwischen Düsseldorf und wo sitzt Nice hin und her geflogen sind.
New York, im schönen New York.
Genau, da gibt's ja. Das kriegt ja auch bestimmt was direkt.
Ja, das ist die Gulfstream 650 Extended Range, die da wahrscheinlich geflogen ist. Vermute ich. Yes. Ja,
genau. Kommen wir zum Abschluss der Folge zur Zahl der Woche. 85 Milliarden US-Dollar.
Absolut richtig. Da geht es nicht um Privatjets, es geht um bodenständige Züge. Und zwar ist das der größte Deal der Bahngeschichte. Es geht um die Übernahme von Norfolk Southern in den USA, Union Pacific kauft, und das Ziel des Ganzen ist, ein Bahnnetzwerk von Coast to Coast zu bauen. Klingt nach 1860 oder so.
Ein bisschen, klingt nach Goldrausch.
Goldrauschzeiten, genau. Ist aber tatsächlich total spannend, dass diese Landschaft, also ja, im physischen Sinne, aber auch im unternehmerischen Sinne immer noch relativ fragmentiert ist in den USA, also die Bahn, die Schienennetze. Das ist auch ein Segment, in das Warren Buffett sehr intensiv investiert, der wird sich den Deal auch sehr genau anschauen. Genau. Und ja, es ist verrückt, wie hoch die Zahl ist. Wir sprachen gerade von einer Milliarde Übernahme von Cognigy. Die 85 Milliarden, die sind weitaus weniger berichtet, sind aber natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer.
Das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer, und ich merke gerade, wie oft wir in diesem Podcast the biggest or the greatest deal ever gesagt haben, und ich glaube, so ist es nun mal auch. Der wird mit Superlativen um uns geschmissen. In der aktuellen Welt, und dann müssen wir sie aufnehmen.
So ist es. Und deswegen, Henrik, wünsche ich dir the best holiday ever.
Paul, die wünsche ich dir auch. Und natürlich aber auch einen super Sommer an alle unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Hört natürlich, wie sich das gehört, jeden Tag eine Folge nach. Dann sollten wir, je nachdem wie lange euer Urlaub geht, könnt ihr dann auch wieder mit bestem Wissen und Gewissen am 28. reinhören.
So ist es. Und wenn euch langweilig wird, schreibt mir vor allen Dingen pos@morningcrunch.de. Lasst Hendrik mal im Urlaub in Ruhe. Ihr schreibt mir gerne. Ich kann ja dann mit ihm Rücksprache halten. Genau. Und ja, sonst lesen wir uns im Deals Crunch. Der macht keinen Urlaub und ist jeden Morgen 6 Uhr für euch da.
Das ist ein super Schlusswort, Paul. Vielen lieben Dank, und wir hören uns.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Henrik Schmidt, Head of Growth by Now, und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.